Ich grüße euch alle ganz herzlich und ich freue mich, euch zu sehen. Und doch ist es nicht ganz fair, was man sieht, wenn man hier vorne steht. Wenn ich nach vorne schaue, sehe ich hunderte von Gesichtern, dazu noch einige Kameras. Wenn ihr nach vorne schaut, seht ihr nur ein Gesicht und müsst damit zufrieden sein, zumindest für die nächsten etwa 30 Minuten. Und wenn man aufmerksam beobachtet, in die Gesichter hineinschaut, vielleicht so ganz in Ruhe wie gerade eben, als es möglich war, dann sieht man, dass Gesichter eine Menge zu erzählen haben. Und man sieht bei manchen, die man vielleicht sonst auch aus anderen Situationen kennt, dass die vergangenen Tage vielleicht schwer gewesen sind, die Nächte vielleicht ein bisschen kurz waren. Vielleicht sieht man bei anderen, die schon etwas älter sind, dass das Leben einfach manchmal auch nicht so einfach ist. Und doch glaube ich, egal was das Leben mit sich bringt, eines können wir immer sagen: Gott ist gut. Alle Zeit. Und ich freue mich, wenn ich in Gesichter blicke, bei denen man das sehen kann. Bei denen man durchaus sehen kann, dass es Stürme im Leben gibt, aber dass es auch einen Gott gibt, der ihm hilft, durch all diese Stürme hindurch zu manövrieren und das Ziel am Ende zu erreichen. Um diesen Blick soll es heute gehen in dieser Predigt. Wir wollen uns mit dem Blick auf Lebensereignisse und auf die Welt beschäftigen. Und dazu möchte ich mit euch einige Jahre zurückgehen und einige Ereignisse, die stattgefunden haben, Revue passieren lassen. Und ich schätze, zumindest so manches davon ist euch, als es damals geschah, auch untergekommen. Ich möchte zunächst zurückgehen in das Jahr 2006. Im Jahr 2006 erschien ein Buch, das hohe Wellen geschlagen hat und das bis heute sehr bekannt ist. Ein Buch, das verfasst wurde von dem Autor Richard Dawkins. Er hat schon sehr viel geschrieben, eigentlich im Bereich der Naturwissenschaften, aber er hat sich hier, was seine Leidenschaft ist, auf das Gebiet der, man kann vielleicht sagen, der Religion gewagt und ein Manifest zugunsten des Atheismus verfasst. Und dieses Buch heißt Der Gotteswahn. Und in diesem Buch schreibt er sehr provokant. Wenn er Seminare hält zu dem Thema, beginnt er oft sogar mit diesem Kernsatz, diesem Satz, der am häufigsten zitiert wurde aus dem gesamten Buch, den ich an dieser Stelle aber nicht vorlesen möchte, weil ich ihn, ich bin ganz ehrlich, für abstoßend halte, aber ich paraphrasiere. Wörtlich sagt er, soweit werde ich ihn zitieren, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Unangenehmste Gestalt von jemandem, der den Atheismus propagiert, kann man erwarten, dass er so formuliert. Das andere ist die Dichtung. Damit ist auch schon klargestellt, was er von der Bibel und allen Schriften, die über Gott sprechen, hält. Es ist nichts als menschliches Machwerk. Und er setzt dann fort, im Anschluss an diesen Satz und sagt Gott nach, er sei eifersüchtig, kleinlich, ungerecht, nachtragend, rachsüchtig, blutrünstig, rassistisch und vieles andere mehr, was ich an dieser Stelle nicht erwähnen möchte. Ich denke, damit ist klar, in welche Richtung dieses Buch zielt. Vielleicht ist es nicht so außergewöhnlich, dass sich in der heutigen Zeit jemand wagt, das so in Worte zu fassen, auch die religiösen Gefühle von Millionen, von Milliarden von Menschen damit zu verletzen. Aber was doch außergewöhnlich ist, dieses Buch wurde Ende 2006 geschrieben und war ein Jahr später bereits in 31 Sprachen übersetzt. Im Jahr 2007 war es bereits 2 Millionenfach verkauft, jedes achte Buch im deutschsprachigen Raum. Mehr als eine Viertelmillion wurde in den deutschsprachigen Ländern verkauft, was zeigt, dass dieses Thema der Gotteswahn und wie die Religion unsere Gesellschaft zerstört, dass es ein Thema ist, das auf fruchtbaren Boden fällt. 260.000 Exemplare in Deutschland. Bleiben wir einen Moment in diesem Land. In Deutschland, so ergeben aktuelle Umfragen, sind 25% der Bevölkerung erklärte Atheisten. Dazu kommt ein nicht näher zu benennender Anteil an Namenschristen, die zwar sagen, sie seien vor allem den Großkirchen zugehörig, aber die gleichzeitig auch sagen, sie haben mit Gott oder Kirche eigentlich nichts am Hut. Und dann hat man kürzlich eine Umfrage gemacht und folgenden Satz in den Raum gestellt. Der Satz besagt, ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Und man hat diesen Satz Katholiken und Protestanten vorgelegt und gefragt, würdest du dem zustimmen? 10% der Katholiken haben zugestimmt, 20% der Protestanten haben zugestimmt. Ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Darüber hinaus gibt es einen größeren Graubereich und Schätzungen belaufen sich auf eine immense Zahl von Atheisten, die wir wohl weltweit haben. Aus den 90er Jahren gibt es eine Schätzung, die recht gut berechnet wurde. Inzwischen ist die Weltbevölkerung weiter gewachsen, auch die Zahl der Atheisten. Damals bezifferte man die Zahl auf mehr als 1,3 Milliarden. Das bedeutet, es sind mehr als die größte religiöse Gruppe, nämlich die Katholiken mit etwa 1,2 Milliarden damals. Oder der Islam, auch mit etwa 1,2 Milliarden. Der Atheismus ist offenbar die größte Gruppe von religiösen Menschen, die ein zumindest religiöses Bekenntnis ablegen und ganz deutlich sagen, es gibt keinen Gott und kein höheres Wesen. Ein Jahr nach dem Buch von Richard Dawkins erschien ein weiteres Buch, das auch einen sehr provokanten Titel trägt und in die gleiche Kerbe schlägt. Es erschien das Buch mit dem Titel »Der Herr ist kein Hirte«. Angelehnt an Psalm 23, Vers 1, wo David bekennt, der Herr ist mein Hirte, kommt dieses Buch mit dem Titel »Der Herr ist kein Hirte«. Der Untertitel besagt, Religion vergiftet jegliches Miteinander. Innerhalb kürzester Zeit Platz Nummer 2 der Amazon-Bestsellerlisten und Platz Nummer 1 der New York Times-Bestsellerliste. Ein Jahr später, im Jahr 2008, ist wieder Richard Dawkins am Zug. Diesmal kein Buch von ihm, sondern eine Werbekampagne. Im Jahr 2008 gab es Busse in London, er kommt aus England, er hat diese Kampagne unterstützt, wenn auch nicht initiiert. Da gab es Busse, die fuhren mit einer großen Aufschrift durch die Londoner Innenstadt. Und diese Aufschrift sagt in großen Lettern, höchstwahrscheinlich gibt es keinen Gott. Nun hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Nun hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Auch hier wird schon deutlich, dass die Existenz von Gottes mit Sorgen machen und Unglück im Leben verbunden wird. Diese Kampagne wurde so bekannt, dass viele andere Länder sich angeschlossen haben. Unter anderem hat man das Gleiche in Deutschland probiert. Es wurden 3 Busgesellschaften angesprochen in Großstädten, damit sie solche Schriftzüge auf ihren Bussen zulassen. Man brauchte Geld, 19.500 Euro. Man musste Spenden sammeln, um das finanzieren zu können. Und es dauerte sage und schreibe lediglich 4 Tage, dann war das Geld zusammen. 4 Tage für knapp 20.000 Euro, aber die Busgesellschaften haben das abgelehnt mit der Begründung, sie wollen die religiösen Gefühle ihrer Mitfahrer nicht verletzen. Verständlich. Interessant war aber, dass es dann gerade die beiden großen Kirchen gewesen sind, die sagten, man solle das zulassen. Verschiedene katholische Bistümer sagten, gleiches Recht für alle muss gelten. Und wenn Sie als Kirchen Werbung machen dürfen mit Schriftzügen, dann müssen die militanten Atheisten das genauso dürfen. Und Sprecher der evangelischen Kirche sagten, diese Kampagne könne vielleicht dazu führen, das Thema Gott wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Und so wurde das von den Kirchen unterstützt. Man bemühte sich um ähnliche Kampagnen in Italien, in Spanien, in Holland, in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg und in den USA. Das zeigt, was für ein Bedürfnis da ist, hier immer deutlicher auch zu werden und die Gesellschaft zu erreichen mit solchen Slogans, mit so einem Glaubensbekenntnis. Letztlich ist es nichts weniger als das. Diese beiden Bücher, die ich erwähnte, gelten bis heute als die mächtigsten Plädoyers, als Manifeste des Atheismus. Und das Hauptargument zugunsten des Atheismus ist heutzutage nicht mehr so sehr, dass Gott nicht wissenschaftlich greifbar oder beweisbar sei. Der Hauptgrund ist die Gewalttätigkeit und Brutalität dieses Gottes, der vor allem im Alten Testament beschrieben wird. Richard Dawkins belässt es nicht bei diesem Teil der Bibel. Er sagt, das Neue Testament ist nicht besser. Und viele andere gehen inzwischen auch in diese Richtung. Aber eines ist klar, ein Gott, der zu Kriegen aufruft, so scheint es zumindest, kann keine Hilfe für diese Gesellschaft und diese Welt sein. Ein Gott, der ganze Städte in seinem Zorn vernichtet, wie Sodom und Gomorra, kann kein Hirte sein. Ich möchte mich heute diesem Thema stellen und mir gerade diese zuletzt genannten Beispiele mit euch etwas näher anschauen. weil ich der festen Überzeugung bin, wenn man genauer hinschaut, hat das nichts mit Blutrünstigkeit und Brutalität zu tun. Hat das nichts damit zu tun, dass Gott Gefallen daran hat, zu strafen und Menschen leiden zu lassen, selbst wenn sie es vielleicht nicht besser verdient hätten nach unseren Maßstäben. Beginnen wir mit der vielleicht bekanntesten Geschichte des Alten Testaments in den Kreisen der Atheisten, nämlich mit Sodom und Gomorra. Ich lade euch ein, schon mal 1. Mose Kapitel 18 aufzuschlagen. Die Zerstörung kommt erst in Kapitel 19, aber die Vorgeschichte ist viel wichtiger für uns. Und die beginnt eigentlich nicht erst in Kapitel 18, sondern schon 5 Kapitel früher. Die Vorgeschichte zu Sodom und Gomorra beginnt eigentlich in Genesis 13. In 1. Mose 13 sind es Lot und Abraham, die miteinander sprechen, weil ihre Herden zu groß geworden sind und sie sich trennen müssen. Und er lässt es seinem Neffen zu, auszuwählen, wo er hingehen möchte, und er entscheidet sich für die fruchtbaren Ebenen der Gegend, die wir heute im Süden des Bereiches des Toten Meeres vorfinden. Heute nicht mehr fruchtbar, damals noch sehr fruchtbar, subtropisches Klima herrschte damals dort mit vielen Quellen und von daher auch einem großen Wohlstand. Und er wählt nach diesem Gesichtspunkt diese Gegend aus und zieht mit seinen Herden und mit seinen Leuten dorthin. Zunächst, so hören wir dort, schlägt er seine Zelte bis nach Sodom auf, aber schließlich in Kapitel 19 hören wir, er hat inzwischen ein Haus in der Stadt gebaut und lebt schon mittendrin in dieser Stadt. Obwohl, so hören wir schon in Kapiteln vorher, diese Stadt so verrufen war aufgrund der großen Unmoral, der Gewalttätigkeit und Brutalität, die dort herrschte. Aber der Wohlstand hat ihn gelockt. Lot kann aber für uns als der erste treue Zeuge gelten, der eine gewisse Warnungsfunktion versah und diese Stadt schon aufmerksam machte, dass nur dieses Leben und Materialismus nicht alles ist. Dass es da einen Gott gibt, der die Menschen führt, der sie liebt und der hohe moralische Ansprüche an sie stellt. In Kapitel 14 hören wir von einem Krieg, der geführt wird gegen diese Städte in der Ebene, unter anderem Sodom und Gomorra. Und dieser Krieg wird verloren von diesen Städten und sie werden gefangen geführt. Dazu gehört auch der Neffe Abrahams, auch Lot und seine Familie wird gefangen, weggeführt. Es ist Abraham, der Fürst Gottes, der inzwischen in diesem gesamten Gebiet Kanaans bekannt gewesen ist als ein Mann Gottes, der sie auf den Weg macht mit nur wenigen 100 Mann, um seinen Neffen und gleich diese gesamten Städte mit zu erretten. Bevor Gott also kommt und zum Gericht eingreifen muss, so viel schicke ich vorweg, hat er erstens einen treuen Zeugen in dieser Stadt platziert und zweitens den größten frommen Mann der damaligen Zeit nicht nur in der Gegend von Sodom und Gomorra umherziehen lassen, sondern auch noch diese Städte errettet aus der Hand der Feinde. Sodom und Gomorra hätten wissen können, dass da mehr ist als ein Leben für diese Welt mit aller Unmoral, der sie sich hingegeben haben. Und als wäre das nicht genug Einsatz schon längerfristig von Gott gewesen, kommen wir dann zu Kapitel 18, in dem wir sehen, wie ernst es Gott darum ist, dass er diese Menschen dort gerne am liebsten noch einmal retten möchte. Schauen wir rein, 1. Mose Kapitel 18. Ich beginne dort ab Vers 20. Der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Kurze Anmerkung, Gott weiß natürlich alles. Aber er redet jetzt hier gleich mit diesem großen Mann Abraham. Er begibt sich auf seine Ebene, er spricht, wie Freunde miteinander sprechen. Und dazu gehört auch deutlich zu machen, ich handle nicht übereilt, ich handle nicht uninformiert. Ich prüfe, bevor ich etwas tue. Lesen wir weiter ab Vers 22. Die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Das waren die Engel, die hier mit Gott gemeinsam Abraham begegnet sind in diesem Kapitel. Abraham aber blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Und wir merken, Abraham tritt jetzt ein als Anwalt dieser Stadt, obwohl er genau wusste, wie schlecht es um diese Stadt bestellt ist. Obwohl er mit dem König von Sodom vorher noch gesprochen hatte und ihm, so zwischen den Zeilen zumindest, auch Vorwürfe dafür macht, wie hochmütig er sei. Das sei ferne von dir, Vers 25, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten. Das klingt vielleicht dreist, Gott gegenüber so zu sprechen und damit zu suggerieren, als würde er das nicht eh tun, nicht eh vorsichtig und gerecht sein. Aber die Antwort Gottes hier in jedem weiteren Fall ist höchst interessant, wenn wir Schluss auf seinen Charakter ziehen wollen. Vers 26, der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Er rügt Abraham nicht. Er geht direkt darauf ein. Er bestärkt ihn letztlich, weiterzumachen in dieser Richtung. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er, Gott, sprach, finde ich darin 45, so will ich nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und wir merken schon, in welche Richtung das geht. Das Muster ist klar, der Weg ist etabliert. Abraham weiß, er befindet sich hier auf der richtigen Straße, auf dem Weg zum Ziel letztlich. Er macht weiter, Vers 31, er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden, man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Als aufmerksame Zuhörer habt ihr sicherlich mitgezählt, wie viele Verhandlungsrunden das hier gewesen sind. Es sind 6 gewesen. Und als aufmerksamer Leser der Bibel möchte man nicht gerne bei 6 stehen bleiben. Dann weiß man, die Vollendung wird mit der 7 erreicht. Das haben wir auf den ersten Seiten der Bibel. Die Schöpfung ist erst vollendet, als der 7. Tag geschaffen ist. Damit ist die Vollendung erreicht, der Sabbat. An anderen Stellen sehen wir das auch. Und wir müssten erwarten, wenn diese beiden großen Personen, Gott höchstpersönlich und Abraham, der Fürst Gottes, miteinander verhandeln, dann fehlt hier etwas. Und wenn wir in diesem Modus weitergegangen wären, zuletzt waren das immer 10er-Schritte, wären wir zuletzt bei 0 gelandet. Hätte Abraham sagen müssen, vergib doch diesem Ort, auch wenn kein Gerechter darin ist. Vielleicht wird noch jemand gerecht. Aber man hat den Eindruck, dass Abraham eh schon so weit gegangen ist, dass er sich jetzt nicht mehr wagt, so dreist zu werden, noch weiterzugehen. Es ist aber interessant zu betrachten, wer hier eigentlich mit wem redet. Wenn ihr euch die Verse 22 und 33 näher anschaut, dann sehen wir Folgendes. Vers 22b, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Das steht in meiner Bibel hier so, im hebräischen Text ist das umgekehrt. Aber ordentlich versehen, das ist nicht einfach verändert worden. Da steht an der Seite eine Glosse, so nennt man das, da wurde erklärt, das wurde umgestellt. Abraham steht vor dem Herrn, das wurde umgestellt, weil es andersherum nicht pietistisch wirkt. Das ist irgendwie nicht fromm genug. Wie kann denn Gott vor einem Menschen stehen bleiben und auf einen Menschen warten? Etwas von einem Menschen erwarten. Und so hat man das umformuliert und wir finden das in vielen Bibeln jetzt so vor. De facto ist es Gott gewesen, der vor Abraham stehen bleibt und auf ihn wartet, weil er etwas vorhat. Und im letzten Vers nach dieser Verhandlung sehen wir, Vers 33, der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu sprechen. Es ist nicht Abraham, der geredet hat. Eigentlich, so sagt uns der Text, ist es Gott gewesen, der hier etwas vorhatte. Abraham ist aber vielleicht einfach kurz vor dem Ziel gescheitert. Ich möchte ihm nichts Böses unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, der nächste Schritt wäre von Gott eigentlich gewünscht gewesen. Beachten wir, was Gott sagt. Es ist nicht viel, aber es ist sehr deutlich. Vers 24, ich will dem ganzen Ort vergeben. Damit ist doch eigentlich alles klar. Vers 28, ich will sie nicht verderben. Vers 29, ich will ihnen nichts tun. Vers 30, ich will ihnen nichts tun. Vers 31, ich will sie nicht verderben. Und Vers 32, ich will sie nicht verderben. Was wäre wohl als nächstes gekommen? Das ist eine schöne Struktur, die wir hier haben. Als nächstes wäre wohl wieder gekommen, was Gott zum Einstieg sagte, nämlich, ich will dem ganzen Ort vergeben. Wenn Abraham darum gebeten hätte, hätte Gott höchstwahrscheinlich gesagt, ich will dem ganzen Ort vergeben. Und hätte vielleicht andere Möglichkeiten noch gefunden. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, Vers 20, das Geschrei ist so groß geworden, das Leid, das diese Stadt, diese Städte verursacht haben, wurde so groß, dass Gott nicht mehr zusehen konnte. Er musste handeln. Und der weitere Fortgang dieser Geschichte, Kapitel 19, macht deutlich, eigentlich gibt es in dieser Stadt nicht einen, der den Namen Gerechter verdient hat. Selbst Lot ist nicht vollkommen. Seine Töchter sind nicht vollkommen. Und seine Frau übersteht das Ganze auch nicht. Die Schwiegersöhne halten das Ganze für einen Witz. De facto ist Gott hier weitergegangen, als Abraham in Vers 25 bittet, wo er sagt, sollte der Richter der ganzen Welt ungerecht richten, Gottlose mit Gerechten verderben? Und er zerrt diese Menschen sogar aus dieser Stadt heraus, um wenigstens die zu retten, bei denen es noch etwas Potenzial gibt. So weit geht Gott. Aber dann muss er eingreifen, er vernichtet diese Stadt, um das Leid endlich zu beenden, das von diesen Städten ausging. Jetzt überlegt einmal, 400 Jahre später trifft ein ähnliches Schicksal die gesamten Völker Kanaans. Der zweite Vorwurf, der von atheistischer Seite gerne dem Gott des Alten Testaments gemacht wird. Wie können so viele Völker ausgerottet werden? Das ist Genozid, das ist rassistisch. Diese Städte dort, hätten die noch länger existiert, wären es vermutlich keine 400 Jahre gewesen, bis Gott hätte eingreifen müssen in Kanaan. Denn diese Völker waren nicht besser. Wir hören an verschiedenen Stellen, dass sie der Sünden Sodoms teilhaftig gewesen sind. Aber es war offenbar noch nicht so ausgeprägt. Und so hat Gott ihnen noch 400 Jahre mehr gegeben. Hat aber vorher schon Abraham durchziehen lassen, hat Isaak durchziehen lassen, hat Jakob durchziehen lassen, hat andere darüber hinaus durchziehen lassen. Wir hören von einzelnen Propheten, die nicht direkt zum Volk Israel gehörten, aber die es auch dort gab. Ich erinnere an Melchisedek. Wie lange hat Gott diese Völker getragen? Wie lange hat er Sodom und Gomorra getragen? Und hätte er hier nicht eingegriffen, hätten die Völker vermutlich weniger Zeit gehabt, bis Gott hätte zum Besten all der Menschen, die von ihnen missbraucht und brutal behandelt wurden, noch eher eingreifen müssen. Die Frage ist, wie wollen wir das sehen? Hat Gott etwas Gutes getan oder etwas Böses? Etwas Schreckliches oder hat er Leid vermindert? Jeremia 5, Vers 1 lässt uns wissen, und ich glaube, der Zusammenhang ist hier doch durchaus gegeben. Jeremia 5, Vers 1, geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr einen Mann findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält, so will ich ihr gnädig sein. Er spricht hier von Jerusalem, kurz vor der Zerstörung. Ein Mann würde genügen und er würde gnädig sein, aber er findet keinen, außer diesem Propheten Jeremia. Hesekiel 22, Vers 30 hören wir, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde, für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Merkt ihr, wie weit das Unrechte gediehen sein muss, dass Gott so genötigt ist, obwohl er immer wieder sagt, ich will nicht vernichten, dass er es doch tun muss? Gott ist kein Rassist. Er hat mit Israel ganz genauso gehandelt wie mit den Völkern Kanaans. Das Volk Israel, auf die letzten beiden Texte bezogen war, ist leider, aber im gewissen Zeitpunkt nicht mehr besser gewesen als die Einwohner von Sodom und Gomorra. Ich gebe euch hier eine Liste der Vergehen, derer Israel schuldig geworden ist, um uns bewusst zu machen, dass Gott auch diese Jahrhunderte, die er Israel doch eh schon getragen hat, an deren Ende dann das Exil stand, dass es Gott, obwohl er das so lange getragen hat, immer noch nicht leicht gefallen ist. Aber er wurde genötigt aufgrund der Schwere der Schuld. Achtet bitte auf diese Liste und die Vielzahl der Sünden, die hier genannt sind, und auf die Schwere der Verbrechen, die es damals in Israel gab, Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus. Ich bin immer noch in Hesekiel 22. Ich lese die Verse 6 bis 12. Siehe, die Fürsten in Israel, ein jeder in dir pocht auf seine Macht, Blut zu vergießen. Vater und Mutter verachten sie, den Fremdlingen tun sie Gewalt und Unrecht an. Die Witwen und Waisen bedrücken sie. Du verachtest, was mir heilig ist, und entheiligst meine Sabbate. Verleumder trachten bei dir danach, Blut zu vergießen. Sie essen von den Höhenopfern und treiben Schandtaten in deiner Mitte. Sie decken die Blöße der Väter auf. Hier geht's, Blöße aufdecken bedeutet immer Geschlechtsverkehr. Sie decken die Blöße der Väter auf und nötigen Frauen während ihrer Unreinheit. Sie treiben Gräuel mit der Frau ihres Nächsten. Sie entehren ihre eigene Schwiegertochter durch Schandtat. Sie tun ihrer eigenen Schwester Gewalt an, den Töchtern ihres Vaters. Sie lassen sich bestechen, um Blut zu vergießen. Du nimmst Zinsen auf und Aufschlag und suchst unrechten Gewinn an deinem Nächsten mit Gewalt. Und mich vergisst du, spricht Gott, der Herr. Habt ihr wahrgenommen, was für Verbrechen das hier sind? Das sind keine Kavaliersdelikte. Das ist nicht zu spät kommen zum Gottesdienst. Das ist nicht aus Versehen kein gutes Opfer darbringen oder vielleicht nicht genau den Beginn des Sabbats eingehalten zu haben. Was wir haben in unserer heutigen Sprache ist Folgendes: Mord, Verachtung der eigenen Eltern, Fremdenfeindlichkeit, Unterdrückung von Schutzbedürftigen, Witwen und Waisen, Sabbatentheiligung, Verleumdung, Götzendienst, schwerster Inzest, hier ist die Rede von der Stiefmutter, der Schwiegertochter und der höchstwahrscheinlich Stiefschwester, Ehebruch, Auftragsmord, du nimmst Geld zum Töten, das ist Auftragsmord, Wucher und allgemeine Gewalt und Brutalität. Und ich postuliere an dieser Stelle, der Herr wäre kein Hirte, wenn er das einfach durchgehen ließe. Er wäre kein Hirte, wenn er noch länger zusehen würde. Und ebenso ist der Herr kein Hirte, wenn er nicht auch dieser Welt ein Ende setzen würde. Denn wir leben diese Sünden auch in dieser Welt bis heute. Aber wir sehen, dass Gott hier in der Zwickmühle steckt. Man kann ihm vorwerfen, wenn er handelt, warum bist du so grausam? Man kann ihm vorwerfen, wenn er nicht interveniert, warum tust du nichts und schaust dir das an? Egal, wie man es dreht oder wendet, man kann ihm immer einen Vorwurf machen. Und genau das ist das, was in den Büchern beispielsweise, die ich eingangs nannte, passiert. Die Bibel aber macht eines ganz deutlich. Direkte Rede Gottes. Ich will nicht vernichten. Und seine Handlungen zeigen ein ums andere Mal, ich will retten. Sei es das Exil Israels, sei es die Vernichtung der Völker Kanaans oder Sodoms Gomorras. Wir haben überall Beispiele, wo Gott interveniert, um die wenigen Guten, die übrig geblieben sind, zu retten. Denken wir an die Ägypter auch, die beim Exodus mit Israel aus Ägypten gezogen sind, die nicht vernichtet wurden, weil sie diesem Gott folgen wollten und sich von der Unmoral Ägyptens trennten. Denken wir an Rahab aus Jericho. Denken wir an die wenigen Propheten, die übrig blieben in Jerusalem, die noch treu zu Gott gehörten. Oder andere treue Männer, von denen uns gerade bei Jeremia auch berichtet wird, Diener Gottes, die gerettet werden inmitten des Kriegsgeschehens. Gott vernichtet nicht den Gerechten mit dem Gottlosen. Und jedes Mal, wenn er eingreifen muss, leidet er am meisten. Jona 4, Vers 11. Die Geschichte, in der eine Stadt, die so groß ist, dass 3 Tagereisen nötig sind, um sie zu durchschreiten. Jona 4, Vers 11 lässt uns wissen, zum Abschluss dieses kurzen prophetischen Buches, was für ein Mitleid Gott sogar mit den Nicht-Israeliten hat, um noch einmal etwas gegen den Vorwurf des Rassismus einzuwenden. Er schickt einen Propheten zu dieser Stadt, die Israel später noch viele Probleme macht, und sagt hier am Ende zu seinem Propheten, Jona 4, Vers 11. Sollte mich Ninive nicht jammern? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist? Dazu auch viele Tiere? Wie interessant. Ihm tun sogar die Tiere leid, die vielleicht mitgetroffen sind, weil ihre Herren, die Menschen, sich nicht zu benehmen wissen. Aber die Stadt hat sich bekehrt und er musste sie nicht vernichten. Und sie existierte noch sehr lange. Genauso wäre Sodom und Gomorra gegangen, wenn sie die Engel, die diese Stadt besuchten, ernst genommen hätten. Was tun sie stattdessen? Genesis 19 lässt uns wissen, sie versuchen, diese Männer zu vergewaltigen. Das spricht Bände über den Charakter dieser Stadt. Die sind nur eine Nacht dort. Das Haus wird umstellt und Männer versuchen, Männer zu vergewaltigen. Da können wir doch nicht mehr sagen, dass Gott ungerecht handelt, wenn er hier eingreift. Die beiden Engel schlagen die Männer mit Blindheit und obwohl sie blind sind, versuchen sie, die Tür zu dem Haus zu finden. Mit welcher Leidenschaft haben sie diese Sünde verfolgt? Hier nicht zu merken, wer da eingreift. Und dass es 5:12 ist. Matthäus 23, Vers 37. Jesus weint über seine Stadt und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Das bedeutet, von nun an ziehe ich meinen Schutz ab. Das Resultat, von dem hören wir dann im nächsten Kapitel, Matthäus 24, der Tempel und die Stadt werden zerstört und der Tempel wird nie wieder aufgebaut werden. Das ist das, was wir dann hören. Ich will nicht vernichten, sind die Gedanken, die Jesus auch hier hatte. Aber ihr habt nicht gewollt. Es gibt Situationen, die kann man tatsächlich missverstehen. Die Vernichtung von Sodom und Gomorra, die Vernichtung der Völker Kanaans, andere Gerichte, die Gott bereits hat über diese Erde bringen lassen, ja, man kann sie missverstehen. Und ich habe Verständnis für jeden, der die Bibel nicht näher kennt und von diesen Dingen hört und ein schlechtes Gottesbild hat. Ich möchte aber heute dazu aufrufen, dass wir nicht solche Menschen sind, sondern dass wir tiefer schauen. Und dass wenn uns jemand einen Bericht bringt von irgendetwas, das geschehen ist, und bei uns kommt so etwas von einem Gefühl der Ungerechtigkeit auf, dass wir meinen, wie konnte Gott das zulassen oder warum greift er hier nicht ein, dass wir einfach gewarnt sind. Dass wir vorsichtig sind in unserem Urteil, dass wir diese Dinge, die wir hier haben, als Beispiel nehmen, um fest und sicher zu sein, Gott tut nichts, was ungerecht wäre. Und er tut alles, um wenn möglich auch den Letzten noch zu retten, bei dem noch irgendwie Potenzial besteht. Es gibt Situationen, die kann man wirklich falsch interpretieren. Ich denke an eine Geschichte, die mir erzählt wurde. Ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube, es war von einem Rettungsschwimmer. Der erzählte, wie schwer es sein kann, Menschen zu retten. Wenn vielleicht irgendwo ein Schiff gekentert ist, hoher Seegang, und da ist jemand dabei, der nicht schwimmen kann, dann verfällt er in Panik. Wenn jetzt Rettungsschwimmer kommen, vielleicht aus dem Helikopter runtergelassen, sie wollen diese Menschen eine Weile über Wasser halten, um sie dann richtig retten zu können, dann ist das größte Problem nicht die Kälte des Wassers, nicht die Kraft, die Leute sind trainiert. Das größte Problem für Rettungsschwimmer sind diese strampelnden Menschen, die sich in Panik befinden und nicht wissen, wo oben und wo unten ist und was sie tun sollen, die nicht mehr vernünftig handeln. Und das Einzige, was in der Situation noch geht, ist ein fester Faustschlag. K.O. schlagen und sie dann über Wasser halten. Das vegetative Nervensystem läuft weiter, sie atmen weiter, aber sie können nicht mehr denken und damit auch nicht mehr panisch handeln. Wenn ich aber nur an die Sache denke, da versetzt jemand dem anderen einen Faustschlag, dann denke ich, wie kann der nur? Wie brutal? Wie höchstwahrscheinlich auch ungerecht. Aber es kann Leben retten. Und genauso sehe ich das hier. Solche Geschichten wie Sodom und Gomorra, solche Geschichten wie mit den Völkern Kanaans, sind uns zum Vorbild und Beispiel gesetzt, damit es uns nicht so ergeht, damit wir uns erretten lassen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir nicht zu den oberflächlichen Denkern gehören, die leichtfertig Gott aburteilen, nur weil etwas geschieht, das ich von meiner Perspektive gerade nicht verstehe, sondern dass ich mir immer bewusst mache, Gott, der alles sieht, der alles kennt und der jedes Geschrei hört, der mitleidet und der sehr genau abwägt, ob es besser ist, jetzt hier Leid zu verursachen durch Vernichtung, um viel größeres Leid zu ersparen, das vielleicht über Jahrhunderte hinweg gediehen wäre. Ich wünsche mir, dass wir diesem Gott vertrauen und wissen, er macht keine Fehler. Und es wird nicht ein Gerechter verloren gehen, in dem Gott noch irgendein Potenzial sieht, aus ihm einen Menschen zu machen, der das ewige Leben verdient hat. Ich wünsche uns Gottes Segen, wenn wir durchs Leben gehen und dass wir genau das, was ich eingangs sagte, auch ausstrahlen. Mit einem freundlichen Lächeln, mit einem hoffnungsvollen Blick, egal wie die Woche war, egal welche Stürme wir gerade durchleben, Gott ist gut. Alle Zeit. Amen.